Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Ein gutes Netzwerk zu haben, wird immer wichtiger. Hört man gefühlt jede Minute und da ist sicherlich auch was dran. Vor allem muss es bitte auch immer diverser sein. Also nicht nur der regionale, direkte Umkreis, sondern eben auch Menschen, die einem in verschiedenen Situationen weiterhelfen können. Wie geht das aber ganz genau, dieses Netzwerken? Wie sollte man es strukturiert angehen? Und welche Dinge sind zu bedenken? Darüber sprechen wir in dieser Folge mit jemandem, der sich seit Jahren damit beschäftigt und auch ein grandioses Buch geschrieben hat. Also sein sehr, sehr hilfreiches Buch, für mich zumindest. Carsten Suthoff ist selbst Gründer, aber war auch in hochrangigen Positionen bei Daimler und beim World Economic Forum. Er ist auch Mitglied der Geschäftsleitung bei Rundstedt in der Schweiz. Und hat das Buch Keiner gewinnt allein geschrieben, eben über strukturiertes Netzwerk. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und sage Hallo, Herr Suthoff, grüße Sie.
Schön, dass ich da sein darf, Herr Giersch, guten Morgen.
Bevor wir zum Thema Netzwerken an sich kommen, natürlich auch an Sie die Frage, wie wurden Sie zu dem, der Sie heute sind? Was ist Ihre Geschichte, die auch zu diesem Buch und jetzt zu dem Status quo führte?
Ich wurde in London als Sohn eines Diplomaten und einer Kunsthistorikerin geboren und es war klar, dass ich das ganze Leben lang von Land zu Land ziehen musste. Ich habe insgesamt in 8 Ländern auf 3 Kontinenten gelebt und Anbahnen neuer Freundschaften in einem neuen Land war immer einfach für mich. Aber die Frage war, wie bleibe ich eigentlich in Verbindung mit den Freunden, in deren Land ich nicht mehr lebe? Ich habe während meines Studiums in Frankreich das erste Mal mit einem Netzwerk Berührung bekommen in Form des Alumni-Netzwerkes meiner Universität. Habe das damals nicht sehr viel benutzt. Dann war ich beim großen Automobilkonzern im Schwäbischen und dort hieß es, Carsten, du musst hier dringend ein Netzwerk aufbauen. Die Order hatte ich verstanden, hatte aber keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert. Ich beobachtete zwar während der 12 Jahre, die ich beim Konzern war, dass einige Leute sehr schnell Karriere machten, vielleicht wegen ihres Netzwerks. Ich beobachtete einige Leute, die weniger schnell Karriere machten, vielleicht, weil sie kein Netzwerk hatten. Aber das System habe ich nicht verstanden. Und dann war ich 5,5 Jahre lang Chief Human Resource Officer, also quasi Personalchef des Weltwirtschaftsforums in Genf und habe nicht nur die Luft mit vielen dieser Entscheidungsträger aus Zivilgesellschaft, Akademie, Business und Politik Luft geteilt, beziehungsweise ich habe also mit vielen Leuten am Tisch gesessen, habe an Projekten gearbeitet und habe mich gefragt, wie ist es möglich, dass einige Leute so ganz einfach miteinander netzwerken? Und dann kamen Fragen auf, wie ist Netzwerken vielleicht etwas, was dem weißen, extrovertierten Mann vorbehalten ist oder kann das jeder machen? Stellt sich raus, jeder und jeder kann es machen. Oder braucht es für erfolgreiches Netzwerken vielleicht so ein sicheres Umfeld wie das Kongresszentrum in Davos? Nein, stimmt auch nicht, man kann es überall machen. Und daraus ergab sich die Frage, gibt es eine allgemeingültige Methodik, die aus jeder einen erfolgreichen Netzwerker macht? Und diese Methodik habe ich vor 12 Jahren entwickelt, erfunden, habe sie in der Zwischenzeit bei 10.000 Menschen weltweit angewendet, geschaut, was passiert ist. Ich habe es verändert, wieder angewendet, wieder überlegt, was passiert ist. Und inzwischen habe ich das Gefühl, die Methodik, die ich in dem Buch zusammengefasst habe, hilft jedem und hilft jeder bei all den Problemen, wo es mehr als eine Person braucht, um das Problem zu lösen.
Und dann auch das Buch geschrieben, Keiner gewinnt allein. Ich habe es eben in der Anmod schon erwähnt, finde ich übrigens toll. 12 Jahre Erfahrung fließen da rein, das merkt man auf jeder Seite. Extrem hoch verdichtet und nutzwertig. Andere schreiben ihr erstes Buch und fangen dann an zur Arbeit, habe ich manchmal das Gefühl, das ist hier nicht so. Aber vielleicht mal auch, Sie haben Ihre Internationalität natürlich auch erwähnt. Netzwerken die Deutschen irgendwie anders so als Menschen in anderen Ländern? Ich finde auf Veranstaltungen zumindest uns ein bisschen schüchtern, hätte ich jetzt beinahe gesagt, beim Zugehen am Stehtisch auf andere.
Ich glaube grundsätzlich, dass der Mensch weltweit ähnliche Schwierigkeiten hat. Das heißt, das Ansprechen anderer Leute und das Fragen um Hilfe, da tun sich die allermeisten schwer mit. In jeder Kultur gibt es irgendwo ein Netzwerksystem, das Vitamin-B-Konzept in Deutschland, das Guangxi-Konzept in China oder Cuates in Mexiko. Also jede Kultur hat irgendwo so ihre Tiefenbogen oder ihre kulturelle Besonderheit. Aber grundsätzlich tut sich der Mensch schwer, andere anzufragen und um Hilfe zu bitten. Und das Ziel meiner Arbeit ist es, quasi diese Barriere oder dieses Problem auf ein Minimum oder auf Null herunterzubrechen, weil letzten Endes jeder, der schon mal die Hilfe von einem anderen bekommen hat oder der die Hilfe aus dem Netzwerk erfahren hat, weiß genau um den Mehrwert, den das Netzwerk geben kann. Und mein Buch zielt da darauf ab, den Menschen die Methodik an die Hand zu geben, um gemeinsam eben Probleme zu lösen, die man allein nicht lösen kann.
Bevor wir zum Lösen kommen, vielleicht nochmal negativ formuliert die Frage, was sind denn Dinge, die wir oft falsch machen, die Führungskräfte oft falsch machen beim Netzwerken oder besser gesagt auch gar nicht machen?
Da gibt es sicherlich zwei Dinge, die mir spontan in den Sinn kommen. Das eine ist, ich gehe auf ein Event, gucke rum und sehe im Wesentlichen unbekannte Gesichter und stelle dann fest, ach, da drüben ist da doch noch eine Person, die ich kenne. Da freue ich mich sehr, wenigstens eine Person, die ich kenne aus der vergangenen Zeit. Gehe dorthin, man freut sich, dass man sich wieder sieht, man redet über die guten alten Zeiten, trinkt vielleicht das eine oder andere Glas Wein und geht dann nach Hause mit genau null Impact auf das eigene Netzwerk, weil die Person kenne ich schon. Ich brauche ja nicht zu dem Netzwerk-Event zu gehen, um diese Person zu sehen. Ich könnte sie ja anrufen und mich auf einen Kaffee verabreden. Und das zweite Thema, die meisten Menschen reden zu viel und hören nicht zu. Und wenn man das genau überlegt, was an die Netzwerken braucht, dann ist es eben zuhören und nicht selber reden. Und jeder, der schon mal in so einer Situation weiß, wie schrecklich und wie langweilig das sein kann, wenn man gegenüber von einer Person steht, die permanent redet und nicht zuhört.
Ich habe auch mal mit dem Vertrieb ja eng zusammengearbeitet ein paar Jahre und das tue ich heute auch noch, aber da so richtig und habe so eine von der Geschäftsführung damals auch die Regel gehabt, ich möchte euch auf Veranstaltungen nicht zusammen sehen. Ich möchte, dass ihr permanent mit anderen redet. Das war sehr nützlich, weil man tut es nämlich tatsächlich das oft auch so ein Ding, ne? Ja.
Genau. Und das ist an sich recht einfach, das zu lernen, dass man eben auf ein Event geht, um neue Kontakte zu knüpfen und nicht um alte Kontakte wiederzusehen. Ist zwar schön, es ist ja schön, das verstehe ich ja auch, dass man die bekannten Gesichter wieder ansprechen möchte. Aber letzten Endes, ich gehe ja von zu Hause oder vom Büro auf ein Netzwerk-Event, um neue Kontakte zu knüpfen. Und da gilt es halt, den inneren Schweinehund zu überwinden und auf den ersten und die zweite Person zuzugehen und der Rest wird dann ganz einfach dann.
Okay, dann bleiben wir kurz beim Thema Event, ziehen das sozusagen vor. Gibt es so Anmachsprüche sozusagen auf Netzwerk-Events? Also haben Sie so eine Mechanik?
Absolut. Also die meisten, ich will sagen alle, aber die meisten Events haben ja irgendein Thema. Also eine Organisation lädt zu irgendeinem Thema ein, was weiß ich, der europäische Arbeitsmarkt oder was auch immer. Und die Möglichkeit, eine fremde Person anzusprechen, bietet quasi, also die Möglichkeit bietet sich, diese fremde Person anzusprechen, hat dem Motto: Guten Tag, mein Name ist Carsten Suthoff, ich bin mit meinem Titel oder meinem Job. Und dann würde ich sagen, darf ich fragen, wer sind Sie? Und darf ich fragen, warum sind Sie hier? Und die Antwort auf die Frage, warum sind Sie hier, zeigt mir quasi, in meinem Buch beschreibe ich das als den sogenannten Pain Point, den Schmerzpunkt. Die Person hat einen Grund, weswegen sie da ist. Und wenn ich das verstanden habe, kann ich relativ schnell, also quasi im übernächsten Satz schon sehr sachlich und sehr fokussiert und sehr auch sehr hilfeanbietend weiterreden. Und so wird das Gespräch nicht oberflächlich oder ein Monolog, sondern es wird sehr praktisch, sehr umsetzungsstark und sehr gegenseitig.
Gibt es so Fragen, die man nicht stellen sollte? Also so irgendwie am zweiten Satz sofort irgendwie privat werden oder irgendwas was anderes?
Die Kunst ist darauf zu achten, möglichst viel zu fragen und möglichst wenig selbst zu reden. Und dadurch ergibt sich letzten Endes ein Dialog und das flutscht dann dahin und macht beiden Spaß, weil nichts ist schlimmer, als anderen Leuten beim Monolog zuzuhören.
Das erfahre ich auch tatsächlich. Also ich bin ja oft der Moderator und werde dann in den Pausen halt angesprochen. Da ist es genau, was Sie gerade sagen, so einfach, ne? Weil der erste Spruch ist immer erledigt, weil sie einfach meistens sich irgendwie was Gutes, manchmal auch was Böses sagen. Und wirklich, es hält sich die Waage zur Moderation und da frage ich natürlich ganz viel sofort zurück. Was machen Sie eigentlich hier so? Das ist ein guter Punkt. Aber wir wollen nicht nur über Veranstaltungen sprechen, auch wenn das natürlich wichtig ist. Übrigens auch für Sie eine steigende Tendenz, die Bedeutung, das Netzwerken auf physischen Veranstaltungen, wenn es auf LinkedIn vielleicht zu beliebig wird oder so, oder ist es eigentlich, war das schon immer wichtig?
Also es ist nicht entweder oder, und ich würde auch sagen, es gibt neben den Events viele andere Möglichkeiten. Es gibt Personen, die mich ansprechen, sag mal, Carsten, wann ist denn das nächste Event, auf das ich gehen soll? Klar sind Events, bieten Events große Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen. Aber wenn mein nächstes passendes Event erst in 4 Monaten ist, was mache ich denn in der Zwischenzeit? Also gesetzt den Fall, ich suche einen Job. Dann kann ich ja jetzt nicht 4 Monate lang untätig rumsitzen und auf das Event warten. Also das Event ist eine Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen. Aber die sozialen Medien, Sie nannten eine von den Plattformen gerade eben selber, beziehungsweise E-Mail oder einfach das Anrufen und das um Hilfe bitten, diese Möglichkeit bietet sich immer. Da muss man nicht 4 Monate warten, bis das nächste Event passiert.
Um Hilfe bitten, sagen Sie. Da gehe ich jetzt mal den Schritt zurück und ein bisschen strategischer das Thema Netzwerken zu fragen. Also, Sie sehen vor allen Dingen drei Punkte. Also, bei Netzwerken sagen wir, ich nehme irgendwas oft. So im ersten Impuls sagt er bei uns, ich habe was, wenn ich jetzt Zeit investiere in eine andere Person, habe ich selber was davon. Sie strukturieren das aber sehr gut und sagen, es gibt drei sozusagen Figuren oder drei Rollen rund
Rollen.
ums Netzwerken, genau. Und die muss man mal unterscheiden. Welche sind das?
Das sind die Rolle des Seeker, das ist der Suchende oder die Suchende. Der sucht einen Job, der sucht eine Antwort, der sucht Weisheit, sucht einen Kontakt, irgendwas. Die zweite Rolle ist die Rolle des Connector, des Verbindenden. Diese Person versteht, was der Seeker sucht, sagt aber, ich bin nicht die Person, die dort gesucht wird, aber ich glaube, in meinem Netzwerk könnte ich jemanden finden, der helfen kann. Und das könnte zum Beispiel die dritte Rolle sein, die Rolle des Giver. Das ist die Person, die der Seeker sucht. Das Erstaunliche ist allerdings, die meisten Menschen gehen ins Netzwerken mit Vorbehalten, weil sie denken, naja, da muss ich jetzt als Seeker agieren, als Bittsteller, als Hilfesuchende. Ach nö, da habe ich keine Lust zu, da fühle ich mich schwach und unwichtig. Sobald man allerdings realisiert, dass man in einem Gespräch, das man vielleicht als Seeker begonnen hat, eben auch die Rolle des Connector und des Giver einnehmen kann, also quasi die Rollen im gleichen Gespräch tauschen kann, sobald man das realisiert, verändert sich die Dynamik des Gespräches und wir sind plötzlich alle gleich und jeder kann um Hilfe bitten und jeder kann Hilfe anbieten.
Ich finde das spannend. Und wenn wir unser Gespräch jetzt hier nehmen, ist es ja genauso. Also ich bin erstmal der Bittsteller gewesen an Sie und sage, lassen Sie uns ein Interview machen. Kann aber am Ende vielleicht auch was geben mit Berichterstattung und so weiter. Da erinnert man die Rollen. Das ist natürlich ein spezielles Beispiel, aber ich glaube, das echt zu sehen, dieser Wechsel dieser drei Rollen, der hilft vielen, weil ich habe bei vielen immer das Gefühl, ich bin so ungern immer der Gebende. Ne? Das ist, habe ich das exklusiv die Meinung?
Die meisten Menschen sehen sich automatisch in der Rolle des Connector nach dem Motto, ja, das tue ich ja schon ganz viele Jahre, wo ist das Problem so ungefähr? Das stelle ich ja gar nicht in Abrede. Die Kunst ist letzten Endes dann auch zu sagen, wenn ich ein Problem habe, das ich allein nicht lösen kann, sollte ich vielleicht auch die Rolle des Seeker einnehmen. Und da gilt es eben mit der Methodik, die ich in meinem Buch beschreibe, den inneren Schweinhund darüber zu überspringen und letzten Endes mit ein paar sehr klaren Formulierungen diese Bitte, ich nenne das Task, also den Suchauftrag, zu formulieren. Ich habe in Tausenden von Beispielen weltweit gemerkt, dass das Ansprechen anderer Leute und das um Hilfe bitten für die allermeisten Menschen unglaublich schwierig ist. Nach dem Motto, was sollen die bloß von mir denken? Die denken, ich bin schwach. Aber wenn man das rausgefunden hat, wo man merkt, dass das Netzwerk tatsächlich funktionieren kann und einem helfen kann, ist das das coolste, das stärkste Tool, was jeder von uns hat. Und es geht nicht darum zu sagen, na ja, also der eine oder die andere hat ja Vitamin B, natürlich kann die das Netzwerk anzapfen. Mit der Methodik, die dort beschrieben ist, kann es jeder, kann es jede.
Können Sie ein paar Sätze noch zur Methodik sagen? Weil ich glaube, das fragen sich jetzt gerade viele, die da tiefer reingehen wollen.
Neben den drei Rollen, die wir eben schon besprochen haben, also die Rolle des Seeker, des Connector und des Giver, gibt es noch zwei andere Bausteine, die für die Methodik essentiell sind. Und zwar, das ist die eigene Marke. Wer bin ich? Wofür stehe ich? Was kann ich? Oder was kann ich besser als andere vielleicht? Das ist die eigene Marke. Und das fünfte Glied, der fünfte Baustein, ist der sogenannte Task, der Suchauftrag. Und sowohl bei der eigenen Marke als auch beim Task gilt es, präzise und klar zu formulieren. Meine Erfahrung ist, dass die allermeisten Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, davon ausgehen, dass wer sie sind und was sie wollen, nicht nur für die andere Welt, interessant ist, sondern auch klar ist. Das stimmt aber nicht. In den meisten Fällen ist es so, dass wer ich bin und was ich suche, für die anderen nicht klar und auch nicht relevant ist, wenn ich es nicht klar formuliere. Klassischer Fehler, der zum Beispiel bei der Jobsuche gemacht wird von vielen Menschen. Sagen wir mal, ich würde auf Sie zukommen. Ne, Herr Giersch, ich habe ja jetzt meinen Job verloren. Wenn Sie mal was hören, ne, dann denken Sie an mich. Und Sie werden freundlich nicken, sind ja ein freundlicher Mensch. Und was passiert? Gar nichts. Weil Sie wissen weder genau, wer ich bin, noch was ich suche. Ich werde mich über Sie ärgern, weil Sie mir gar nicht helfen. Und dann denke ich, na ja, klar, warum soll er mir auch helfen? Ich habe im Augenblick keinen Job. Ich bin ja auch keine spannende Person. Im Übrigen, Netzwerken funktioniert ja sowieso nie. Das stimmt nicht. Nichts davon ist richtig, sondern ich habe Sie, Herr Giersch, nicht in die Lage versetzt, mir zu helfen, weil weder meine eigene Marke noch mein Suchauftrag, mein Task klar waren.
Spannender Punkt. Und ich glaube auch in Zeiten der vielen Branchenwechsel auch, wo unser Arbeitsmarkt sich ja auch findet, ist das ja eigentlich, also viele setzen, finde ich in meiner Beobachtung auch auf LinkedIn und Co., Marke und Beruf gleich. Oder Tätigkeit, die aktuelle Tätigkeit im Beruf gleich. Ist es aber gar nicht, ne?
Ist es nicht, nein, überhaupt nicht. Also die Marke, so wie ich das beschreibe und so wie ich das in der Arbeit mit meinen Klienten sehe, ist etwas, was ein Derivat ist, was quasi das Resultat ist aus verschiedenen Erfolgen oder Misserfolgen, verschiedenen Jobs und Ähnlichem. Also etwas, wofür man tatsächlich steht, etwas, was man gut kann. Letzten Endes, man muss sich die Frage stellen, welches Problem sollte eigentlich eine Firma haben, damit ich der richtige Kandidat, die richtige Kandidatin bin. Und diese Frage ist zwar ziemlich übel und sie wirkt auch ziemlich sperrig, aber wenn man die Antwort darauf findet, dann hilft einem das bei der Definition der eigenen Marke sehr stark.
Gibt es eigentlich Unterschiede Mann, Frau, Alter, sonst irgendwelche Kategorien, wo Sie sagen, oh, die Jungen sind öfter die Seeker und die Giver sind die Älteren? Ist das so pauschal oder ist das Quatsch?
Nein, es ist ganz unabhängig vom Alter oder vom Ausbildungsstand oder vom Gender. Ich glaube, dass eventuell die jüngeren Menschen vielleicht weniger Hemmung haben, um Fragen ans Netzwerk zu stellen. Einfach vielleicht mal, man ist mal gerade erst noch aus der Uni gekommen oder aus der Ausbildung gekommen und ist es noch gewohnt, so ein Schüler-Lehrer-Verhältnis zu haben. Je älter man wird oder je weiter man auch in der Hierarchie nach oben sich entwickelt, desto schwieriger wird das Ganze, weil man eben denkt, ich bin jetzt schon so weit in der Hierarchie nach oben gekommen, jetzt noch Fragen stellen, was sollen denn die anderen denken? Und es ist einfach schade, weil letzten Endes, außen sind wir zwar anders, aber innen sind wir gleich, ne?
Apropos Fragen, Sie haben ein schönes Kapitel über die sogenannte Powerfrage. Welche ist das und was ist an ihr so machtvoll?
Die Powerfrage ist, was kann ich für dich tun? How can I help? Was kann ich für dich tun? Ich glaube zutiefst, dass der Mensch erzogen wird oder aufwächst im Glauben, dass das Leben aus Nehmen besteht. Netzwerken allerdings erfordert Geben. Und die Frage, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir helfen? How can I help? Positioniert mich automatisch als Connector und Giver. Und ich weiß aus den Reaktionen vieler, vieler Tausende von meinen Klienten, die sagen, na ja, aber diese Frage, die ist ja gefährlich. Also wenn du jetzt anbietest, was kann ich für dich tun? Und da kommt dann irgendwas, wo du nicht helfen kannst, da stehst du doch doof da. Ich sage, ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich biete die Frage an und kriege eine Antwort und kann nicht helfen. Okay, das kann passieren. Das ist aber das Schlimmste. Schlimmeres gibt's nicht. Das Verrückte ist aber, man kann viel häufiger helfen, als man das denkt. Unabhängig davon, ob man aus dem gleichen Sektor, dem gleichen Arbeitsgebiet, dem gleichen funktionalen Schwerpunkt kommt. Man meint immer, naja, die Person kommt eben aus einem anderen Sektor, die kann mir unmöglich helfen. Das stimmt nicht. Weil die Person mag vielleicht verwandt sein oder befreundet sein mit der Person, die ich gerade suche. Und wenn ich nicht frage oder wenn ich diese Frage nicht anbiete, kann ich nicht herausfinden, ob ich helfen kann oder ob man mir helfen kann. Im Übrigen gleich noch ein letzter Punkt. Ich unterrichte diese Frage in verschiedenen Hochschulen seit vielen, vielen Jahren und merke, dass am Anfang in Rollenspielen, die ich dann in diesen Ausbildungen nutze, dass die Rollenspieler bei dieser Frage Schwierigkeiten haben. Oh, will ich nicht und oh, da fühle ich mich unwohl nach dem Motto. Und wenn das Rollenspiel vorbei ist, frage ich den Fragestellenden nach dem Motto, du hast jetzt gerade die Frage gestellt, wie kann ich dir helfen? Wie hast du dich beim Fragestellen gefühlt? Und sagt die Person, immer, ja, eigentlich ganz gut. Das war gar nicht schlimm. Ich so, okay. Dann frage ich den Frageempfänger. Du sag mal, jetzt hast du die Frage bekommen, wie kann der andere dir helfen? Wie hast du dich dabei gefühlt? Ja, toll. Also, Da ist überhaupt kein Problem dabei. Ganz im Gegenteil, diese Frage fühlt sich sowohl für den Fragestellenden als auch für den Frageempfangenden gut an. Die Kosten sind null und das Risiko ist auch fast null.
Ist ja auch irgendwie schöne menschliche Entwicklung, ne? Also ich habe eine 5-jährige Tochter, die wird immer unabhängiger und das wird noch in der Pubertät nochmal ganz anders, mir ist schon klar. Aber irgendwann sollte der Mensch sich kurz eingestehen und sagen, hey, jetzt stopp mal mit dem Unabhängiger werden und frag wieder mehr um Hilfe, sonst wirst du in dieser Welt, wie sie auf uns zukommt, erst recht wie sie ist, aber noch auf uns zukommt, vielleicht gar nicht netzwerk. Und vielleicht muss der Einzige, der hilft, nicht der KI-Agent sein, sondern wirklich auch wieder andere Menschen, ne?
Ich glaube, zu viele Leute leben in der Maxime, lieber erfolglos alleine als erfolgreich gemeinsam. Und das ist einfach schade. Dabei gibt es so viele Möglichkeiten, gemeinsam etwas zu tun, sowohl als Individuum als natürlich auch als Organisation. Es gibt ja viele, viele Probleme, die eine Organisation alleine nicht lösen kann. Ganz gleich, wie brillant diese Organisation sein mag. Und da ist es halt schade, dass man oftmals Strukturen hat oder Incentivierungssysteme hat oder einfach eine Firmenpolitik hat, die Kooperation entweder extrem schwer macht oder unmöglich macht.
Wie kann man die Qualität des eigenen Netzwerkes einschätzen, wenn man mal so einen Status quo jetzt macht? Man hört das Gespräch und da liest es in der Zeitung später und guckt da mal. Und ich meine, die Kontakte zählen auf LinkedIn, ist ja wahrscheinlich nicht alles.
Nee, weiß Gott nicht. Das kann ja nun wirklich jeder, indem man einfach nur permanent auf den Connect-Button drückt. Das ist sicherlich keine Kunst. Ich würde sagen, es sind zwei oder drei Dinge, an denen man feststellen kann, wie gut das Netzwerk ist. Das eine ist, reagiert die Person auf die eigene Anfrage? Ja, nein. Zweite Frage wäre, wie schnell reagiert die Person auf die eigene Anfrage? Und die dritte Frage wäre, gibt mir diese Person einfach irgendeine Antwort oder ist das tatsächlich Feedback, ehrliches Feedback, was ich bekomme? Und in der Kombination dieser drei Punkte, also meldet sich die Person ja, nein, wie schnell meldet sich die Person und sagt sie mir echtes, ehrliches Feedback, daraus kann man schließen, wie gut das eigene Netzwerk ist. Und man wird übrigens merken, wenn man das, wie ich und viele andere, sehr strukturiert und über Jahre macht, dass das Netzwerk nicht nur größer wird, sondern dass die Geschwindigkeit der Reaktion enorm steigt. Das heißt, wenn ich Leute heutzutage miteinander vernetze, reagieren meine Kontakte häufig innerhalb der ersten 10 Minuten. Manchmal dauert es eine halbe bis eine Stunde. Und bei ganz langsam braucht es halt quasi mal einen Tag. Ich will nicht sagen, dass ich eine Hitrate habe von 100%, aber ich würde mal sagen, sind über 95% der Leute, die auf meine Anfragen reagieren. Und das liegt daran, dass ich einfach in den letzten vielen Jahren gezeigt habe, dass ich Leute miteinander aktiv verbinde, dass quasi, wenn ich mich melde, dass es oftmals eben für andere einen Mehrwert gibt. Also ist mir ja gut beraten zu reagieren. Aber das ist jetzt nicht nur was mich ausmacht, das kann entsprechend meiner Methodik tatsächlich jeder und jede.
Und sollte man sich zusätzlich so zu diesen situativen Dingen ab und zu mal hinsetzen und irgendwie Buch führen über sein Netzwerk? Oder also, wie machen Sie das? Fragen wir mal so.
Also sicherlich, also am Anfang, wenn man mit einem Netzwerk strukturiert beginnt, braucht man wahrscheinlich kein anderes Tool. Da kann man über die sozialen Medien sicherlich das eine oder andere noch abfedern. Will man mehr machen, kann man mit einer Tabellensoftware, die es ja auf den meisten Computern schon gibt, arbeiten. Andere Leute wollen vielleicht ein CRM, also ein Kundensystem nutzen. Das ist im Prinzip gut für das Nachhalten der Kontakte. Aber ich glaube, es gibt noch einen spielerischeren Ansatz, den ich vielleicht noch ganz kurz den Lesern und den Zuhörern erklären möchte. Ich nenne das in meinem Buch Netzwerk Memory. Die meisten von uns kennen sicherlich das Spiel, was Babys oder Kleinkinder spielen, mit den Kärtchen, die mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegen. Und auf den Kärtchen sind Bilder von Katzen oder Hunden oder Häusern oder Autos. Und es gilt es quasi, diese Kärtchen umzudrehen und passende Paare zu kreieren. Klassisches Spiel, was viele kleine Kinder spielen. Netzwerk Memory ist ganz ähnlich. Ich spiele das mehrfach in der Woche, immer wenn ich so ein bisschen Zeit habe. Und wie das abläuft, ist ganz einfach. Ich gehe auf eine meiner Lieblings-Social-Media-Plattformen, wo ich viele, viele Kontakte habe, sortiere meine Kontakte alphabetisch, überlege mir, bei welchem Buchstaben ich beim letzten Mal aufgehört habe. Das war, glaube ich, der Buchstabe D wie Dora. Das heißt, jetzt ist der Buchstabe E dran. Ich scrolle runter bis zum ersten Namen mit dem Buchstaben E. Das ist in diesem Fall vielleicht die Person, ich sage mal Emil. Das ist rein fiktiv. Ich überlege dann kurz, bei Emil fällt mir gar nichts ein, überhaupt nichts. Okay, dann mache ich weiter. Der nächste Name ist Erik, das ist fiktiv. Aber bei Erik, nach ein bisschen Überlegung fällt mir ein, sag mal, der Erik ist doch in Krypto-Financing. Ja. Sag mal, mein Freund Sandro ist doch auch in Krypto-Financing. Ja, denke ich so in meinem Kopf. Hey, die beiden könnte ich mal miteinander vernetzen. Und weil ich das so häufig tue, sagen wir mal, eher zeiteffizient arbeiten möchte, habe ich dazu eine Word-Datei mit vorgefertigten kurzen Nachrichten nach dem Motto, lieber X, lieber Y, ich habe festgestellt, dass ihr beiden in einem ähnlichen Umfeld aktiv seid. Ich könnte mir vorstellen, dass der Austausch für beide Seiten interessant sein könnte. Happy Networking, Carsten. Dann kopiere ich diese vorgefertigte Nachricht in die Social Media, klicke auf die beiden Namen, Erik und Sandro, und drücke auf Absenden. Und das kostet mich zwischen 5 und 10 Sekunden. Und dann mache ich beim nächsten weiter. Und diese 10 Sekunden hat jeder. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt der eine oder andere Zuhörer oder Leser denkt, naja, aber was ist denn, wenn das schief geht? Weder Erik noch Sandro haben ja da gebeten, dass du sie vernetzt. Was ist, wenn das schief geht? Und so, ja, was soll im schlimmsten Fall denn schief gehen? Im schlimmsten Fall haben die ein Gespräch und stellen fest, nee, mit dem kann ich nichts anfangen. Das Risiko ist nicht null, aber es ist fast null, weil ich habe ja in meinem Kopf Netzwerkmemory gespielt. Das heißt, das Risiko ist vielleicht nicht komplett null, aber fast null. Das Potenzial dagegen ist gigantisch. Vielleicht haben sie ein cooles Gespräch, die beiden. Vielleicht treffen sie sich nochmal zum Lunch. Vielleicht machen sie daraus ein Projekt oder einen Job oder keine Ahnung. Das heißt, bei fast null Risiko und einem gigantischen Potenzial ist der Kosten oder der Aufwand für mich als Connector null. Mir bringt es erstmal gar nichts, weil ich helfe ja Erik und Sandro, meinen beiden, die ich vernetze. Aber das Verrückte ist, je mehr man als Connector gibt, desto eher kommt auch was zurück.
Das gilt ja auch für intern im Unternehmen. Das ist ja nicht alles immer nur privat. Also meine Frau ist in einem weltweit tätigen, sehr großen Konzern und die lebt von solchen Sachen auch, ne? Also das vergisst man so leicht.
Absolut. Also jeder, der im Vertrieb arbeitet, weiß, dass Netzwerken eine wichtige Komponente für Umsatzwachstum ist. Aber genauso ist Netzwerken eine Kernkompetenz für alle Projektmanager, die irgendwo Wissen in Organisationen finden müssen, oder jeder, der irgendeine Frage hat und denkt, die Antwort ist bestimmt im Unternehmen da, ich muss bloß finden, wo sie ist. Und natürlich, und da gehe ich sehr, sehr stark ins Detail im Buch, Netzwerken ist etwas, was für jede Führungskraft absolut unerlässlich ist. Das heißt, die Aufgabe einer Führungskraft ist es mitunter, sehr bewusst und sehr proaktiv die eigenen Teammitglieder zu vernetzen, nicht nur im gleichen Team, sondern auch mit anderen Teams in anderen Teilen der Organisation, um Wissen transparent, auffindbar und nutzbar zu machen.
Und das gerade auch in Situationen, wenn man aus der Elternzeit zurückkommt nach einer Pause, wenn man einen Job gewechselt hat, vielleicht in einer neuen Orga ist oder eine neue sucht, ne?
Absolut. Absolut, es ist ein Evergreen und wie gesagt, der Aufwand ist ganz gering und letzten Endes, es macht ja auch wirklich Spaß, oder? Leute miteinander zu vernetzen oder Leute anzusprechen, Leute kennenzulernen. Und wenn man ehrlich ist, es macht richtig Spaß.
Und wie gesagt, man muss ein bisschen in Vorleistung vielleicht auch manchmal gehen. Also wenn man dann sagt, ich habe jetzt 5 Jahre mich eigentlich nicht um mein Netzwerk gekümmert, ich war im Job und plötzlich eine Situation hat, dann mal eben anzufangen, nicht so einfach, oder?
Ich weiß, dass die ersten 3, 4, 5 Mal, die eine Person meine Methodik des strukturierten Netzwerks anwendet, diese ersten Male fühlen sich oftmals unangenehm an. Die Formulierung zu meiner eigenen Marke oder zum Task sitzt noch nicht so richtig oder die Reaktion kommt noch nicht so richtig oder man fühlt sich, wie gesagt, als Seeker unwohl, weil man denkt, man ist ein Bittsteller. Aber ich kann den Lesern, den Zuhörern sagen, das legt sich und das legt sich bei allen. Nach, wie gesagt, 3, 4, 5 Mal wird das plötzlich ganz einfach, vollkommen natürlich. Und ich kenne Leute, die Wochen und Monate gezaudert und gezetert haben. Nein, ich will nicht netzwerken. Nein, ich will nicht netzwerken. Und plötzlich kommen sie an einen Punkt, wo sie merken, das tut gar nicht weh. Ganz im Gegenteil, das macht sogar Spaß und bleiben dann dabei und sagen, das ist ein Thema, das ich auf jeden Fall im Laufe meiner Karriere weitermachen möchte, weiter vertiefen möchte, weil es mir so viel Nutzen bringt.
Oft kommen am Ende des Tages kommunizieren natürlich und Netzwerken natürlich Menschen, aber ihre Rollen sind ja nicht immer sozusagen B2C, sondern es kooperieren ja auch Unternehmen immer mehr. Auf Messen merke ich es neulich jetzt auch erst wieder. Das sind nicht alles Kunden-Lieferanten-Beziehungen, sondern eben auch viel, viel mehr Partnerschaften, die da eine Rolle spielen. Gibt es da so Tricks oder sehen Sie da auch einen strukturierten Ansatz, wie Netzwerken auf Unternehmensebene, Organisationsebene geht?
Absolut. Also ich nenne das in meinem Buch Ökosysteme, also Kooperationsmodelle zwischen verschiedenen Organisationen, um gemeinsam ein häufig kommerzielles Problem zu lösen, was eine Organisation alleine nicht lösen kann. In meinem Buch beschreibe ich einen konkreten Fall, ein Beispiel aus Lateinamerika, wo der Geschäftsführer einer Pharmafirma in dem Land mich bat, ihm dabei zu helfen, ein Medikament für eine seltene Krankheit im Markt zu etablieren. Das Problem bei seltenen Krankheiten ist, die Medikamente sind oft sehr teuer und es gibt relativ wenig Patienten, daher der Begriff seltene Krankheit. Dieser Geschäftsleiter, Geschäftsführer war bereits bei der Gesundheitsbehörde gewesen, um dort quasi die Rückvergütung für die Patienten zu erwirken, hat es aber nicht geschafft, weil der Staat sagte, tolles Produkt, tolles Medikament, wir haben aber kein Geld, wir können nicht zurückerstatten. Ohne Rückerstattung der offiziellen des Staates kann der Arzt nicht verschreiben. Wenn der Arzt nicht verschreiben kann, kann der Patient es nicht kaufen. Wenn der Patient es nicht kauft, kann die Pharmafirma es nicht verkaufen. Also es war nicht ein einfaches Problem, sondern es war ein kommerziell existenzielles Problem, das anscheinend die einzelne Organisation alleine nicht lösen konnte. Und so kam mein Konzept zum Tragen, das ich in dem im Buch im Kapitel 9 erkläre, 7 verschiedene Schritte, wo es darum geht, was will ich eigentlich erreichen? Worum geht es eigentlich bei meinem Problem? Ich nenne das Beschreiben eines Memorandum, also das Aufschreiben der Zielsituation. Dann geht es darum, mit der Methodik des strukturierten Netzwerkens zu überlegen, wen bräuchte ich eigentlich in diesem Ökosystem? Welche andere Organisation hätte eventuell die gleichen Schwierigkeiten oder welche Organisation hätte Interesse an dem Erfolg dieses Unternehmens? Dann ist die Frage, wie komme ich an diese Leute ran? Da kommt das die Methodik des strukturierten Netzwerkens zum Tragen. Nach den Gesprächen geht es darum, die Frage, wen soll ich tatsächlich aufnehmen? Wer unterstützt das Thema oder wer könnte zu Beginn dieses Themas, dieses Ökosystems eher schaden als nutzen? Und dann, wenn man eine Gruppe zusammen hat, in diesem Fall in Lateinamerika waren das 12 verschiedene Organisationen aus ganz verschiedenen Sektoren, geht es darum, dieses Memorandum, also diese Zielbeschreibung, dann nochmal mit allen Organisationen durchzudeklinieren, weil alle Organisationen müssen sich dort dann berücksichtigt fühlen. Ich vergleiche das immer mit Koalitionsverträgen. Also wenn nach einer Bundestagswahl mehr als eine Partei gemeinsam eine Koalition bilden muss, gilt es, einen Koalitionsvertrag zu schreiben. Und in diesem Koalitionsvertrag müssen natürlich die Inhalte, die Ideen aller Parteien berücksichtigt werden, weil sonst hält die Koalition nicht bis zum Ende der Legislaturperiode. Und beim Memorandum, also bei diesen Kooperationen, Ökosystemen zwischen Organisationen, ist es das Gleiche. Alle Organisationen müssen das Gefühl haben, jawohl, ich mache dort mit, weil es für mich gut ist. Es ist auch noch für andere gut, aber ich mache primär mit, weil es für mich gut ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man dann die Gruppe gebaut hat, also dieses Ökosystem aufgestellt hat, geht es dann um die Frage, okay, wie lösen wir das Ganze? In Lateinamerika war die Lösung ein Krankenversicherungsprodukt mit der Zielgruppe junge verheiratete Paare ohne Kinder. Das heißt, diese Familien konnten sich einen Versicherungsschutz kaufen im Falle, dass ihr noch nicht geborenes Kind eine seltene Krankheit haben wird. Der Benefit, ganz einfach, die Versicherungsfirma war happy, sie hatte ein neues Prämienvolumen. 4 Pharmafirmen, die mitmachten, konnten plötzlich ihre Produkte verkaufen. Die Regierung war happy oder die Gesundheitsbehörde war happy, weil sie plötzlich eine Lösung hatte für ein großes Problem, ohne Geld in die Hand nehmen zu müssen. Und die Ärzte waren natürlich happy, weil sie konnten eine Versorgungslücke schließen und die Familien waren gerettet. Weil oftmals, wenn man so ein Kind hat, ist das finanziell, medizinisch eine Tragödie. Und so waren im Prinzip alle Teilnehmer, die Versicherung, die Pharmafirmen, die Regierung, die Ärzte und die Familien, alle gleichermaßen happy, aber jeder bekam etwas anderes. Jeder gab etwas für das große Ganze und jeder bekam etwas, was für ihn oder für sie gut war. Und das funktioniert halt nur im Sinne dieser Ökosysteme, wo alle miteinander kooperieren.
Wunderbares Beispiel, sehr griffig. Herr Suthoff, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Mir großen Spaß gemacht, Herr Gitt. Vielen Dank.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.